Jesus, ich danke dir, dass du Birol in besonderem Maße mit deinem Geist ausstattest, dass er das Wort predigt wie ein Schwert, was wirklich Geist und Fleisch trennt. In Jesu Namen. Amen.
Wir sind in Apostelgeschichte 8 und was wir bisher gelesen haben, können wir zusammenfassen, möchte ich gerne zusammenfassen als Philippus Superstar. Ja? Das ist die Geschichte von Philippus in Apostelgeschichte 8 fängt nicht so rühmlich an. Er flieht vor der Verfolgung durch damals noch Saulus und flieht nach Samarien. Aber er hört nicht auf, von dem zu erzählen, was er gehört hat, was er gesehen hat, was er erlebt hat. Er geht weiter in die Mission, er missioniert, er evangelisiert. Er legt Kranken die Hände auf und sie werden gesund. Er treibt unreine Geister aus. Also was für ein knaller Typ. Ja, der war vom Geist beseelt und macht damit auch weiter. Verfolgung hin oder her, flieht zwar, aber zieht direkt weiter damit los. Er leistet sich dann einen kleinen Schnitzer, lesen wir auch, haben wir letztes Mal auch gehört, weil er den Zauberer Simon tauft und mit ihm auch unterwegs ist, aber nicht so richtig mitbekommt, dass der Typ eigentlich noch andere Motive im Schilde führt. Ja? Der ist nicht so ganz mit dem Herzen dabei, der möchte eigentlich seine Macht vergrößern, der ist immer noch eigentlich mit seinem Herzen noch bei der alten Sache geblieben, in seinem alten Leben stecken geblieben. Also Philippus, hier ein kleiner Wehmutstropfen, den wir trotzdem sehen, aber trotzdem, er gründet da eine neue Gemeinde in Samarien, dann kommen die Apostel, weil sie davon hören und legen den Leuten die Hände auf und der Heilige Geist fällt, wahnsinnige Geschichte, da jauchzt das Pfingstlerherz. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie das weitergeht. Und zwar lesen wir in Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab. Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand ihn Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie Gott redet und dass Gott redet. Und ich habe das Thema heute, diese Bibelstelle, im Prinzip in drei Punkte unterteilt. Einmal, warum redet Gott mit uns? Wie redet er mit uns? Und was haben wir zu tun damit? Wir fangen an mit, warum redet Gott mit uns? Die Bibelstelle geht ja los, aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach. Doppelpunkt. Also da kommt der Engel des Herrn zu Philippus und redet mit ihm. Und für uns wiedergeborene Christen ist völlig klar, das ist so, das macht Gott so, der redet mit einem. Aber eigentlich ist das gar nicht so selbstverständlich. Das ist gar nicht selbstverständlich, dass Gott so etwas tut. Das ist nicht selbstverständlich, wenn wir uns das in anderen Religionen angucken. Da gibt es das nicht. Ja, da redest du zu Gott, aber es ist ein rein einseitiges Gespräch. Du bittest ihn um etwas und er tut's oder tut's nicht, aber er redet nicht mit dir. Aber unser Gott ist ein persönlicher Gott. Der hat Interesse an dir und er hat Interesse an mir. Und er hat auch, wie wir lesen, Interesse an Philippus und an diesem Äthiopier. Gott hat Interesse an uns. Und das ist nicht selbstverständlich, weil es ja nicht irgendjemand ist, der Interesse an dir hat. Es ist nicht wie dein Partner vielleicht, der hat natürlich Interesse an dir. Oder wie dein Nachbar, der hat auch Interesse an dir, dass es mit dir irgendwie stimmt, dass ihr euch nicht in die Haare bekommt. Aber Gott ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der hat das Sichtbare und das Unsichtbare, der hat alles gemacht. Jedes Atom, aus dem ich bestehe, hat er geschaffen. Durch sein Wort, alles hat er geschaffen. Das ganze Universum, jede Galaxie in diesem Universum ist ein wahnsinnig großer Gott, zu dem wir reden und der mit uns redet. Und das ist nicht selbstverständlich, dass dieser große, fantastische Gott, dass der uns seine Kinder nennt. Es gibt eine Geschichte von einem Rabbi, der hieß, ich glaube, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich meine, er hieß Joshua ben Anania und der stand vor einem großen König. Und dieser König sagt ihm, ich möchte gerne Gottes Herrlichkeit sehen. Zeig mir Gottes Herrlichkeit. Und der Rabbi, weiser Mann offensichtlich, sagt zu dem König, na, komm mal mit raus. Und die gehen beide raus. Ja? Und der Rabbi sagt zu dem König, schau geradewegs in die Sonne. Sagt der König, kann ich nicht. Man kann nicht geradewegs in die Sonne schauen. Also antwortet ihm der Rabbi, wenn du nicht mal geradewegs in die Sonne schauen kannst, die von dem Schöpfer geschaffen wurde, warum glaubst du dann, dass du geradewegs in den, der sie geschaffen hat, schauen kannst? So groß ist Gott. Gewaltig. Aber er redet trotzdem mit uns. Und er ist trotzdem interessiert an dem, was uns interessiert. Wir sehen das hier mit dem Äthiopier. Philippus ist ja eigentlich mitten in der Mission. Ja, der gründet gerade Gemeinden links und rechts. Also der macht fantastische Dinge, wirklich gewaltig. Wie gesagt, den kleinen Schnitzer, den überschauen wir gerade mal, den er sich da mit dem Zauberer leistet. Aber ansonsten wirklich fantastisch, was der da liefert. Und trotzdem kommt der Engel Gottes zu ihm und sagt, du gehst jetzt aus diesem Ganzen, was du tust, raus und gehst mal in die Einöde. Geh mal Richtung Wüste auf einer Straße. Da ist niemand, aber du gehst da jetzt lang. Und er tut das, weil er Interesse an diesem einen Mann hat, der gerade in Jerusalem war und auf dem Weg wieder nach Äthiopien ist. Ja? Gott nimmt diesen Philippus und sendet den da lang, weil er den einen erreichen möchte. Gott hat Interesse auch an dem Einzelnen, besonders auch an dem Einzelnen. Dem geht es nicht nur um große Missionen. Und die Apostel, sehen wir, haben nicht nur die großen Missionen gemacht, die haben nicht nur zu Volksmassen geredet. Gott interessiert sich für den einzelnen Menschen, nicht für die Massen. An jedem Einzelnen daran hat er Interesse. Und das sehen wir hier, weil er diesen Philippus eben herausgreift aus dieser Wahnsinnsmission und nicht als Bestrafung, weil er eben ja, den Zauberer nicht durchschaut hat, sondern er tut das, weil er Interesse hat an diesen Äthiopier. Ich war vor kurzem, vor 2 Wochen, war ich in St. Krishona. Das ist in der Schweiz, das ist ein schönes Örtchen, kann ich jedem empfehlen. Bisschen teuer, aber für Schweizer Verhältnisse wahrscheinlich sogar normal. Und ich war dort, weil ich mit einem Fernstudium in Theologie angefangen habe und war da zu dem Eröffnungswochenende. Und ich war natürlich da, um Kontakte zu knüpfen, mich mit Leuten zu unterhalten, ja, meine Dozenten vielleicht kennenzulernen und die auch mit mir studieren. Also einfach ein bisschen mich mit Leuten unterhalten, schauen, wie die da so drauf sind, von denen ich was lerne. Und ich war am ersten Abend da und das war eine Katastrophe. Es hat nichts funktioniert, was ich wollte. Ich habe die Leute, die ich finden wollte, die habe ich nicht gefunden. Die ich gefunden habe, die wollte ich nicht finden. Also ich habe nur mich mit Leuten unterhalten, wo ich dann gehört habe, ja, die machen was ganz anderes oder weiß nicht, Verwandte oder so. Also es war eigentlich nicht das, warum ich da hingegangen bin. Und dann fährt man schon 10 Stunden mit dem Auto und dann hat man sowas. Ja? Und dann muss man ja auch 10 Stunden nachher wieder zurück, alles für ein Wochenende. Es kostet ja auch alles Geld und dann, ich war wirklich frustriert. Und am nächsten Morgen habe ich auf den Knien gelegen und gesagt, Gott, ich weiß nicht, das ist doch alles, das ist doch richtig oll. Ja? Wenn das ganze Wochenende so geht, meine Güte. Das ist natürlich eigentlich ein kleines Problem. Ja? Aber Gott interessiert sich auch für die kleinen Probleme, die uns auf den Herzen liegen. Ich hatte dann so am Morgen gebetet und da hing so ein komischer Spruch hing an der Wand, war, glaube ich, nicht mal ein Bibelvers, aber so in dem Dreh war der Spruch, genau weiß ich ihn nicht mehr, aber wenn der, der alles geschaffen hat, deinen Rücken stärkt, ja, welche Armeen könnten dir dann entgegenstehen, die er ja alle geschaffen hat? So von der Idee. Ja, wenn der Schöpfer aller Dinge hinter dir steht, was kann dann dir entgegenstehen? Und als ich zuerst ins Zimmer gekommen bin, noch bevor dieses ganze furchtbare Abend war, da habe ich den Spruch so belächelt, dachte ich so, meine Güte, was für ein Kitsch die hier hinhängen. Ja, also, aber am nächsten Morgen, kann ich euch sagen, auch am Abend, das wurde mir richtig zum Trost, weil ich gemerkt habe, ja stimmt, ich habe hier ein kleines Problem, aber es ist wirklich so, Gott ist ja auf meiner Seite und er hat ja auch ein Interesse an dem, was ich tue. Ja, wenn ich das für ihn tue, dann ist das ja sein Ding und dann kümmert er sich da auch drum. Mit diesem Mut bin ich dann in den nächsten Tag gestartet, in den Samstag und wusste wieder nicht, wo ich hin soll. Aber ich kann euch sagen, dann eine Situation wirklich nach der anderen haben sich Gespräche ergeben, dass Leute auf mich zugekommen sind und mich angesprochen haben. Ich musste eigentlich praktisch gar nichts machen mehr den ganzen Tag über. Es waren alle Dozenten, haben sich mit mir unterhalten. Es war einfach fantastisch. Wirklich so, wie es, ach, besser, als ich es mir hätte vorstellen können. Es war wirklich, wirklich genial. Ja, und da hat sich Gott zu mir gestellt und sich meiner Sorgen, meiner Probleme angenommen. Hat mir erst den Mut geschenkt, dass ich sagen kann, jawohl, ich vertraue dir, auch wenn ich das jetzt nicht sehe, wie das heute besser werden soll, aber ich vertraue dir. Und das ist dann passiert. So einen Gott haben wir. Halleluja. Wir sehen das, wir können jetzt mal ein bisschen tiefer noch in den Text gehen und diesen Kämmerer anschauen. Ja, bei mir steht, habe ich vorgelesen, und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer. Äthiopien erstmal. Äthiopien ist nicht das, was wir unter Äthiopien verstehen. Das Äthiopien der Bibel ist eher so unser heutiges Sudan. Also es ist im Süden vom Ägyptischen Reich eigentlich damals. Das heißt, das ist trotzdem eine Strecke, die sind etwa 2000 Kilometer, wenn man die so mit Weg zurücklegt. Der ist also gut, sagen wir, einen Monat hin und einen Monat zurück unterwegs gewesen, also 2 Monate. Der Mann, auch Schatzmeister lesen wir, der war bestimmt nicht andauernd diese Strecke unterwegs. Wenn der nach Äthiopien zurückgegangen ist, kann man sich zumindest vorstellen, der ist fraglich, ob der nochmal wiedergekommen wäre. Das heißt, hier gab es wirklich eine einmalige Chance, die Gott sich ja dann hat auch nicht entgehen lassen, um diesen Mann anzusprechen. Und es ist noch krasser eigentlich, noch ein bisschen tragischer auch. Bei mir steht hier Kämmerer. Hat jemand eine Bibelübersetzung, wo etwas anderes steht? Bei Janice weiß ich schon, steht was anderes. Hat jemand mitgelesen? Ja. Genau, Eunuch. Eunuch, ja, ist also jemand, ein Mann, der kastriert ist. Und nicht so, wie man das heute vielleicht chirurgisch machen würde, sondern richtig alles ab. Jetzt die Frage, ist das ein Kämmerer oder ein Eunuch? Ist ja schon ein Unterschied. Das ist gar nicht so ein großer Unterschied tatsächlich. Und zwar, da steht tatsächlich das griechische Wort hier für Eunuch. Das kann man auch mit Kämmerer übersetzen. Und zwar deshalb, weil es damals gerade so im Orient, in den Königshäusern, durchaus üblich war, die Männer zu kastrieren, die dem König direkt gedient haben oder direkt der Königin gedient haben. Ja? Und das war nicht nur so ein Randphänomen, wurde so viel gemacht, dass tatsächlich irgendwann das griechische Wort für Eunuch und Kämmerer irgendwann gleichbedeutend war. Ja, weil ein Kämmerer war ein Eunuch und Eunuch war ein Kämmerer irgendwie. Das war ein und dasselbe. Deswegen steht hier in manchen Übersetzungen Kämmerer, in anderen steht Eunuch. Ist natürlich barbarisch. Das wurde gemacht, weil die Eunuchen auch oft für den Harem des Königs verantwortlich waren. Dann aus naheliegenden Gründen wurden die dann kastriert, genauso bei Kämmerern, die einer Königin gedient haben. Und das Äthiopische Reich, das war tatsächlich ein Reich, was von Königinnen regiert wurde oft. Und deswegen auch hier wieder aus naheliegenden Gründen, damit weder die Königin noch der Kämmerer auf dumme Gedanken kommen, wurde der eben kastriert. Jetzt wissen wir von diesem Mann, dass er offensichtlich Gott gesucht hat. Ja, der war im Tempel, um anzubeten, oder zumindest in Jerusalem, um anzubeten. Und der hat ihn wirklich gesucht. Der wollte, kann man sich vorstellen, auch anscheinend Jude werden. Er ist es hier noch nicht, so viel wissen wir, weil ja sonst nicht stehen würde, dass ein Mann aus Äthiopien ist, sondern dass ein Jude aus Äthiopien ist. Das würde wahrscheinlich dastehen, wenn er ein Jude wäre. Ist es aber nicht. Kann sich jemand vorstellen, warum ich jetzt auf diesem, dass er ein Eunuch ist, so drauf rumgeritten bin und was das mit dem Judentum zu tun haben könnte, wenn er da reinwechseln möchte? Ja. Genau, er durfte gar kein Jude werden. Eunuchen war es verboten, Juden zu werden. Das können wir nachlesen in, ich habe es mir aufgeschrieben, 5. Mose 23, Vers 2. Da steht, kein Entmannter oder Verschnittener, also Eunuch, soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Es war ihm verboten, Jude zu werden. Das muss man jetzt nicht so annehmen, dass das immer so streng auch eingehalten wurde. Also es gab durchaus Traditionen, wonach auch ein Eunuch noch Jude werden konnte. Und gibt es bis heute. Also es kommt immer jetzt darauf an, Pharisäer hätten das wahrscheinlich nicht zugelassen. Also die Schriftgelehrten, die wirklich hart am Wort geblieben sind. Aber es gab durchaus auch Rabbis und Traditionen, die gesagt haben, das ist in Ordnung. Aber es war zumindest sehr viel schwieriger. Und große Teile vom Volk hätten ihn wahrscheinlich auch nicht anerkannt als Jude. Das heißt, sie haben ja eigentlich eine tragische Geschichte. Wir haben ja einen Mann, der extra aus Äthiopien, also aus dem Sudan, extra anreist nach Jerusalem, um Gott zu suchen, weil er ihn wirklich, wirklich sucht. Weil er etwas von irgendetwas ergriffen ist und diesen Gott kennenlernen möchte. Aber er kann eigentlich nicht. Eigentlich nicht aus seiner eigenen Schuld, sondern einfach aus seinen physischen Gegebenheiten ist es ihm eigentlich nicht möglich, Gott näher zu kommen, als er in diesem Moment war. Und wie gesagt, wenn er nicht nochmal nach Jerusalem gekommen wäre, zu Lebzeiten hätte das Christentum sich wahrscheinlich auch nicht bis zu ihm ausgebreitet. Also er hätte Gott niemals näher kommen können, als er zu diesem Zeitpunkt war, außer durch das Christentum. Weil im Christentum eben nicht mehr das Bundeszeichen die Beschneidung ist, sondern unser Zeichen, dass wir mit Gott verbunden sind, ist die Taufe und der Glaube. Das sind die einzigen beiden Dinge, die wir brauchen. Und Gott sendet eben den Philippus ihm hinterher, um genau ihn dahin zu führen, um genau ihn zu sagen, hier, es gibt einen neuen Weg, es gibt einen Weg, der auch für dich offen ist und du sollst auch zu mir gehören. Ich möchte auch, dass du mein Kind bist. Deswegen sendet er ihm diesen Philippus hinterher, extra bevor er noch wieder nach Äthiopien zurückkommt. So persönlich ist unser Gott, so ein Interesse hat er an jedem Einzelnen. Er sieht das Verlangen von diesem Äthiopier, von diesem Menschen und er möchte dieses Verlangen erfüllen. Darum redet Gott mit uns. Die nächste Frage, wie redet er mit uns? Und da gibt es jetzt natürlich gerade biblisch, wenn wir uns das anschauen, gibt es wahnsinnig viele Antworten. Also sei es der Esel, der anfängt zu sprechen oder oft Engel, die reden, die Schrift an der Wand, was auch immer. Es sind wirklich viele verschiedene Variationen, wie Gott redet mit Menschen. Heutzutage ist es jetzt nicht, würde ich sagen, Usus, dass Tiere anfangen zu reden. Wer sowas öfter erlebt, mag mal gerne zu mir kommen, da möchte ich mich gerne mit euch unterhalten, aber eigentlich passiert das nicht, ja, behaupte ich jetzt. Auch die Engel, die kommen und zu einem reden, oder der Dornbusch, der anfängt zu sprechen, sind auch eher Randphänomene. Aber es gibt natürlich auch heute Wege, wie Gott mit uns redet. Von wenigstens zwei Wegen, drei Wegen sogar, lesen wir hier. Er redet durch die Schrift, durch die Bibel zu uns. Ja, wir lesen der Äthiopier, der liest in der Bibel, versteht das nicht, aber Philippus kommt dann und legt ihm das aus. Er erklärt ihm, in dieser Bibelstelle hier, da geht es eigentlich um Jesus, da geht es um den Christus, den Gesalbten, den Auferstandenen. Um den geht es hier. Und genau so können wir auch heute in der Bibel lesen. Genauso können wir auch heute noch lesen und Gott zu uns sprechen lassen, wenn wir das mit offenem Herzen tun und bereit sind, dass er zu uns persönlich redet. Dass es hier nicht nur ein Geschichtsbuch ist, wo wir Sachen von Arno Dunnemal irgendwie lesen, sondern wo es wirklich Sachen sind, die uns persönlich angehen. Ja, den persönlichen Gott zu uns persönlich sprechen lassen. Der Vorteil daran ist, dass was in der Bibel steht, ist die Wahrheit. Das müssen wir nicht prüfen. Kommen gleich zu anderen Sachen, die man sehr wohl prüfen muss. Das, was in der Bibel steht, müssen wir nicht prüfen. Wir müssen nur mit der Interpretation manchmal aufpassen. Ja, also wenn jetzt der Kämmerer hier davon ausgegangen wäre, dass es um dass es hier um Elia gegangen wäre oder um Jesaja oder irgendeinen anderen Propheten, dann wäre er damit hätte daneben gelegen. Also die Interpretation ist manchmal nicht ganz einfach. Aber die Bibel ist uns direkt zugänglich. Also jeder kann in der Bibel sofort lesen. Und die meisten Stellen sind auch offensichtlich, was sie bedeuten. Und im Zweifel kann man immer noch jemanden fragen, wie zum Beispiel den Philippus. Gott redet auch durch die Predigt zu uns. Ja, jetzt gerade hoffe ich zumindest, redet Gott zu euch. Ich hoffe, dass er euch schon irgendetwas gesagt hat, wo ihr dachtet, so Mensch, das ist was Besonderes für mich. Das hat mich angesprochen. Das war heute für mich bestimmt. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass das noch kommt. Allgemeiner könnte man auch sagen, dass er durch Menschen zu uns spricht. Ja, es kommt immer wieder vor, dass du erzählst jemandem irgendwie deine Nöte und der sagt auf einmal irgendwas, wo du merkst, wow, das trifft es genau auf den Punkt. Das ist genau das, was mir gefehlt hat, was mir jemand sagen musste. Oder dass jemand gar nichts sagt und einfach nur zuhört. Der Vorteil ist hier, dass es meistens direkt was mit dem zu tun hat. Wenn ich zum Beispiel Thomas meine Sorgen hinlege, ja, und er sagt mir etwas dazu, sagt, Mensch, du bist ja eine Knalltüte, was du da wieder erzählst, mach dir mal nicht so einen Kopf, dann ist das direkt an mich gerichtet, das spricht direkt in meine Situation, dann weiß ich sofort, was ich damit anzufangen habe. Das ist manchmal in der Bibel nicht ganz so einfach zu verstehen, was hat das jetzt eigentlich gerade mit mir zu tun, was wir hier lesen. Der Nachteil ist, Thomas kann mir auch irgendeinen Quatsch erzählen. Es muss nicht von Gott kommen, was er mir sagt. Und da müssen wir dann immer prüfen, da sind wir dann selber gefragt. Müssen wir schauen, baut mich das auf oder ermahnt mich das? Ist das etwas, was ich annehmen kann, was mir irgendwie hilft in dieser Situation oder nicht? Da ist Weisheit und auch ein bisschen Feingefühl gefragt. Im Zweifel kann man auch 2, 3 Menschen fragen, damit man mehr Klarheit bekommt. Was es genauso gibt, ist, dass er, um Beispiele jetzt nur noch zu nennen, dass er zum Beispiel durch Situationen redet. Also zum Beispiel dieser Spruch an der Wand, der mich angesprochen hat in diesem Moment, der spricht andere vielleicht nicht an, aber in diesem Moment war dieser Spruch wirklich das, was ich gebraucht habe. Was mir weitergeholfen hat, aus meinem negativen Gedankenspirale irgendwie rauszukommen. Und genauso, und das ist irgendwie natürlich das, was dem allen zugrunde liegt, redet Gott direkt zu uns. Ja, selbst wenn Gott durch Thomas mir irgendwas sagt, dann ist er es ja eigentlich selber, der es mir gesagt hat. Durch Thomas. Er hat Thomas als Werkzeug benutzt. Oder wenn Gott durch die Bibel etwas zu uns sagt, dann ist es auch der Heilige Geist, der etwas zu uns sagt. Er hat da die Bibel benutzt, um uns etwas zu sagen. Auch da muss man aufpassen, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber so redet Gott zu uns. So kann er zu uns reden. Und da gibt es natürlich viele andere, wie gesagt, viele, viele, viele Möglichkeiten, wie das noch passieren kann. Ich will das gar nicht vorgeben oder so tun, als könnte ich die alle aufzählen. Das ist zu viel, um aufzuzählen. Und weil Gott eben ein persönlicher Gott ist, ist er auch ein individueller Gott. Er redet zu manchen Menschen wirklich ganz anders, als er zu mir redet. Redet zu dir wahrscheinlich anders, als er zu mir redet. Bei mir passiert es viel, wie ich erzählt habe zum Beispiel, durch Situationen, oft durch die Bibel auch, dass ich in der Bibel lese und denke, meine Güte, das ist mir noch nie so klar geworden oder das ist jetzt wirklich was mir das erste Mal auffällt, obwohl ich die Stelle schon 100 Mal gelesen habe. Aber bei dir kann das anders sein. Und ich kann dir nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist grundsätzlich, kann ich kein Urteil drüber fällen, weil Gott individuell ist. Er hat an dir Interesse und er redet auch mit dir, so wie du es verstehst. So redet er mit uns. Jetzt die Frage, was machen wir denn dann? Das Wichtigste, würde ich behaupten, ist zu prüfen. Ja, wenn Gott dir etwas sagt oder du das Gefühl hast, dass Gott dir etwas gesagt hat, dann gilt es zumindest bei Dingen, die wichtig sind, die immer zu prüfen. Wenn es lebensverändernde Entscheidungen sind, irgendetwas, prüf das. Also nicht, wenn du das Gefühl hast, Mensch, das spricht mich jetzt an, das muss deswegen noch nicht von Gott gekommen sein. Ja? Also ich möchte hier zur Vorsicht mahnen, dass wir nicht zu extrem neigen. Das liegt in unserer menschlichen Natur, würde ich behaupten, dass wir immer gerne irgendwie so ins Extrem rübergleiten. Und da müssen wir einfach aufpassen, dass wir annehmen können, dass Gott uns etwas sagen möchte. Das ist das Erste. Aber andererseits auch kritisch sind damit, ist das tatsächlich von Gott, was er mir sagen will? Ja? Prüfen heißt, wir schauen in die Bibel, stimmt das mit dem überein, was ich in der Bibel finde? Das kann der Bibel nicht widersprechen, weil sich Gott nicht widerspricht. Ja? Es bedeutet auch, zu schauen, ist das mit dem Wesen Gottes irgendwie, stimmt das überein? Wir wissen, dass Gott, davon bezeugt die Bibel sehr, sehr viel, dass Gott ein barmherziger, ein gnädiger Gott ist, ein geduldiger Gott, ein treuer Gott ist. Ja, das sind alles Eigenschaften, die ihn beschreiben. Es gibt noch sehr viel mehr Eigenschaften, die ihn beschreiben. Und wenn ich das Gefühl habe, dass Gott mir etwas sagt, dann muss es irgendwie mit diesen Eigenschaften verknüpfbar sein. Das heißt nicht, dass es immer nur ermutigende Worte sind. Das ist manchmal auch, es kriegt den Hintern hoch und geh los. Das kann auch sein. Gibt auch oft Herausforderungen. Also da, so viel kann ich mit Sicherheit sagen, es sind sehr, sehr oft auch Herausforderungen. Aber es ist nicht gemein, es ist nicht hinterhältig, es ist nicht zerstörend, es ist aufbauend. Es ist ein schaffender, ein schöpfender Gott. Im Zweifel, was man immer machen kann, ist sich an andere Menschen wenden und fragen. Denen das darlegen, ja, andere Menschen, die schon länger im Glauben stehen, die vielleicht darin auch mehr Übung haben, solche Dinge zu unterscheiden, die fragen, was hältst du denn davon? Ich habe das hier gehört, ich meine, das kommt von Gott. Was sagst du dazu? Ist das was ich annehmen kann oder nicht? Auch sehr wichtig, und das hat direkt mit der Güte Gottes zu tun, man kann auch nochmal nachfragen. Und man kann sich auch weigern. Ja, ich empfehle das nicht als Grundeinstellung. Meiner Meinung, wenn du was von Gott gehört hast und du weißt, bist dir sicher, dass es von ihm ist, dann sei gehorsam. Es gibt nichts Besseres als gehorsam. Das fühlt sich nicht immer so an im ersten Moment. Und das kann auch schwierig sein. Und das kann auch manchmal auch danach nicht sich noch doof anfühlen. Aber trotzdem ist es immer das Beste, was du tun kannst, wenn du dem gehorsam bist. Es ist wie bei diesem Wochenende, wo ich war. Ich wäre fast gar nicht hingefahren, tatsächlich, weil ich genau das befürchtet hatte, was am ersten Abend passiert. Und dachte so, weiß nicht, ob sich das lohnt mit dem ganzen Aufwand. Aber es war ein wahnsinnig, wahnsinniger Segen, also die Leute, mit denen ich mich da unterhalten konnte, was die mir auch alles erzählt haben, was ich für andere Sichtweisen da kennenlernen durfte. Wirklich fantastisch, hat mich sehr bereichert. Aber ich bin froh, dass ich da das gehorsam war, diesen Schritt gegangen bin. Deswegen immer gehorsam sein, wenn ihr wisst, dass es von ihm ist. Aber wenn ihr das mal nicht seid, dann darf ich euch sagen, oder wenn ihr mal nicht wisst, ist das Gottes Stimme oder nicht, da seid ihr in bester Gesellschaft in der Bibel. Ja, da seid ihr wirklich in allerbester Gesellschaft. Durch die Bibel weg, alle großen Namen, die wir irgendwie damit verbinden, haben in der Regel mindestens einmal diesen Moment, wo die sagen, also entweder, ich weiß ja nicht, ob ich das wirklich tun soll oder sich gar nicht sicher sind, dass Gott mit ihnen redet. Typisches, klassisches Beispiel, Samuel. Ja, Gott ruft ihn, Samuel, Samuel, und er merkt gar nicht, dass es Gott ist. Er denkt immer, dass ein Priester ihn ruft. Und dann nach dem dritten Mal merkt er es immer noch nicht. Bis dann Eli, glaube ich, ihm sagt, du, ist Gott mit dir redet, antworte ihm mal das nächste Mal und lauf nicht immer weg. Und dann erst fängt er an, mit Gott zu reden. Ja, Gott redet schon mit ihm, aber erst dann merkt er, dass es Gott, der mit mir redet. Also selbst hier Samuel, wirklich ein gesalbter Prophet, wie kaum ein anderer in der Bibel, der hat am Anfang Probleme gehabt, Gottes Stimme zu unterscheiden von jeder anderen Stimme. Auch eine sehr schöne Geschichte, also empfehle ich euch zu lesen, Mose. Mose wird gerufen und da war es ja nicht wirklich ein Problem von, redet Gott zu mir oder nicht. Ja. Er sieht einen Engel oder ich würde eher sagen Jesus im Feuer stehen, im brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt, aber brennt. Also offensichtlich ein Wunder, er erkennt das auch als ein Wunder. Und Gott sagt ihm, du gehst jetzt los und führst mein Volk aus Ägypten. Ja, und was macht man? Klar, gehorsam sein, habe ich gerade eben gesagt. Wenn Gott was zu dir sagt und du weißt, dass es Gott ist, und in dem Fall gibt es ja wirklich keine Zweifel dran, dann tust du das. Und was tut der große Mose? Der fängt richtig an zu diskutieren. Fast zwei Kapitel in der Bibel diskutiert er. Er fängt als erstes an, ja, wer bin denn ich, dass ich zu den Ägyptern gehe und denen irgendwas sage? Sagt Gott, meine Mose, ich bin mit dir. Ja? Wenn ich bei dir bin, dann ist doch egal, wer du bist. Ich mach das. Geh aber, sei gehorsam. Als nächstes, also Mose wirklich versucht hier irgendwelche Gründe zu finden. Ja, was könnte er noch ein Grund, was könnte er noch dagegen sprechen, dass ich gehe? Sagt, ja, aber wenn die mich fragen, wie du heißt, was soll ich denen denn sagen? Ja, als ob das Problem jetzt wäre, um das es geht. Aber Mose fragt ihn, Gott, was soll ich denn sagen? Sagt Gott, ja, ich werde sein, der ich sein werde, ich bin, der ich bin. Das sollst du denen sagen. Und dann sagt Mose, ja, wenn ich denen das sage, dann werden mir ja nicht glauben. Also fängt wirklich, wirklich an zu diskutieren. Dann sagt er ihm, was er für Zeichen geben wird. Dann sagt er, aber ich kann ja nicht gut reden. Ne? Wie soll ich das? Also stellt sich natürlich doof, weil er nicht will. Und sagt Gott, meine Güte, ich schicke dir auch noch jemanden, der redet. Ja, ich rede durch dich. geh einfach. Bis dann Mose rausrückt tatsächlich und sagt, ach, ich will nicht, schick doch irgendjemand anderen. Ja, dann erst kommt er wirklich zum Punkt, worum es eigentlich geht. Und dann wird Gott dann auch böse. Dann sagt er, also steht auch da, dass er böse wird. Und ihm sagt, du gehst jetzt, wenn ich dir das sage. Ja, also man darf, auch wir gerade dürfen mit Gott auch hadern, wir dürfen diskutieren. Ja, also wir brauchen uns dann nicht wundern, wenn Gott damit Nachdruck das nochmal wiedergibt und dann dir noch das dritte Mal jemand vorbeischickt, der dir das im Namen Gottes sagt, du gehst jetzt dahin. Aber wir dürfen wirklich mit Gott hadern, wir dürfen diskutieren, wir dürfen Zweifel daran haben, ob er das ist, der mit uns redet. Weil Gott ist nicht beleidigt, das ist ein persönlicher Gott, er hat Interesse an dir, der versteht auch, wenn du Zweifel hast. Der versteht das, der kennt dich ja. Du darfst Zweifel haben, du darfst es auch nicht verstehen. Zum Beispiel Petrus, auch noch eine andere Geschichte. Das Tuch wird von oben heruntergelassen und eine Stimme aus dem Himmel, also offensichtlich eine Vision, sagt, steh auf, schlachte und iss. Und er sagt, oh nein, ich kann ja nichts Unreines essen. Und wieder und wieder und wieder sagt die Stimme, du fängst jetzt hier an zu essen, ich befehle dir das. Und er sagt, nein, ich darf ja nicht. Also diskutiert mit Gott, sagt Gott, was erlaubt ist und was nicht. Also die Dreistigkeit muss man auch erst besitzen. Gott zu sagen, das darf ich nicht, tut mir leid. Also dem, der das Gesetz ja gemacht hat, zu sagen, dass das Gesetz das nicht erlaubt. Aber er versteht einfach nicht, was passiert in dem Moment. Er versteht es einfach nicht. Auch das ist okay. Ja? Gott sendet ja dann trotzdem zu den Heiden. Also es ist kein Grund, dass er es dann nicht tun muss am Schluss. Aber auch hier, Gott kann damit total leben. Der hält das aus. Der hält eine Menge aus. Der hält auch aus, wenn du was nicht verstehst. Der hält auch aus, wenn du Zweifel hast, dass er mit dir redet. Der hält auch aus, wenn du keine Lust hast. Er möchte dann, dass du es trotzdem machst wahrscheinlich. Aber es ist wirklich zu deinem Segen. Wenn Mose, stell dir mal vor, Mose wäre nicht losgegangen und hätte das gemacht, was Gott von ihm gewollt hätte. Was der alles verpasst hätte in seinem Leben, wenn er da Hirte geblieben wäre, irgendwo im Niemandsland, wäre dann namenslos gestorben. Aber jetzt ist er der Held der Juden, also ein wahnsinniger Typ und auch für uns ein wahnsinniges Vorbild, was der alles noch mit Gott erlebt hat. Aber angefangen hat es auch ganz klein. So viel möchte ich dazu nur sagen. Warum redet Gott mit uns? Weil er dich lieb hat, redet er mit dir. Er redet zu dir durch die Bibel, durch Menschen, direkt, wie auch immer. Was du zu tun hast, ist prüfen. Auch kritisch nachfragen ist erlaubt. Aber dann in letzter Konsequenz wünsche ich dir, dass du dann dem gehorsam bist, weil da viel Segen draus kommt. Amen.